Ich liebe die Bibel. Wisst ihr warum? Weil die Texte und Stellen, die da drin stehen, vor langer Zeit aufgeschrieben worden sind und heute noch in unserer Zeit und in meinen Alltag, in mein Leben reinsprechen. Das fasziniert mich. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann stoße ich auf Stellen, die ermutigen. Die lese ich gerne. Die machen mir Freude. Da lese ich zum Beispiel, kommt her zu mir, die ihr müßig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Matthäus 11, 28. Oder da steht, bittet und es wird euch gegeben. Und sucht und ihr werdet finden. Und wenn ich das lese, denke ich, wow, das ist aber echt eine super Zusage. Vielleicht können wir einfach mal eine kurze Runde machen. Wem fällt denn noch so ein ermutigender Vers aus der Bibel ein? Weil ich vermute, wir haben da manche im Kopf auch, und das ist auch gut so. Wer hat eine Idee? Was gibt es für echt ermutigende Verse in der Bibel? Ja, da meldet sich jemand. Psalm 50, 15. Ja, sehr gut. Sehr gut. 1. Petrus 5, 7 oder sowas. Ja, genau, super. Okay, weiter. Super. Ja. Super. Noch einer? Einer geht noch? Sehr gut. Ja, genau. Das sind doch die Verse. Ja, die machen Mut, wenn ich die Bibel lese. Jetzt nehme ich die Bibel her und stoße aber auch auf Stellen, die finde ich eher unverständlich. Ist euch vielleicht auch schon so gegangen? Gerade im Alten Testament. Kriegsberichte. Denke ich, hä? Soll das? Wo bleibt denn die Liebe? Oder Rachepsalmen? Herr, zerbrich ihnen die Zähne im Maul. So, da denke ich, okay, haha, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Steht in der Bibel. Und dann gibt es Stellen, wenn man die liest oder wenn ich da drauf stoße, die sind herausfordernd. Die stoßen an. Da kann man nicht einfach so drüber weglesen, sondern da muss ich mal kurz nachdenken. Ich bin die Tage, die Straße bei der Garage Wenger und Lidl da lang gefahren. Und wie ich da so fahre, sehe ich, wie auf meiner Spur mir einer entgegenkommt. Für so einen Bruchteil von Sekunden denke ich, okay, AI, Kennzeichen, da sitzt einer drin, der kommt aus einem Land, in dem Linksverkehr üblich ist. Und wir kommen aufeinander zu. Irgendwann hat er es gemerkt und ist dann auf die andere Spur gewechselt. Da war ich dann ganz froh. Aber so für ein paar Momente habe ich gedacht, hä? Ist das jetzt Realität? Nehme ich das jetzt richtig wahr? Oder was ist das jetzt hier? Und manchmal kann es sein, dass ich an so eine Stelle in der Bibel stoße und lese und denke, hä? Nehme ich das jetzt richtig wahr? Verstehe ich das jetzt richtig? Wie ist das gemeint? Eine von diesen Stellen sehen wir uns heute an. Nämlich Matthäus 16, Vers 24. Und ich lese uns den Vers mal vor. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und damit es keine Missverständnisse gibt, legt Jesus noch eine Kohle auf und sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann ein Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das ist eine Stelle, da redet Jesus Klartext. Und die kann man auch nicht einfach weichspülen. Das ist eine klare Ansage. Will mir jemand nachfolgen? Ich gehe davon aus, dass wir das alle wollen, die wir heute Morgen hier sitzen. Sonst wären wir keine Christen. Dass es uns ein Anliegen ist, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Damals die Jünger, die sind ja buchstäblich mit Jesus gelaufen. Die waren mit ihm 3 Jahre unterwegs, sind durchs Land gezogen. Die wussten, was Nachfolge heißt. Ihr Rabbi vorneweg, sie hinterher. Sie haben von ihm viel gelernt, sie haben mit ihm manches erlebt. Okay, heute sieht Nachfolge ein bisschen anders aus für uns, weil wir ja Jesus eben nicht mehr so unmittelbar sehen. Aber doch ist er in unserem Alltag dabei, auch wenn wir ihn nicht sehen. In meinem Alltag, in meiner Freizeit, in meinen Aktivitäten, wo auch immer. Er ist an meiner Seite. Das glauben wir, aber das erleben wir auch. Das spüren wir manchmal, merken, er ist da. Nun sagt Jesus, wer mit mir unterwegs sein will, also damals oder heute, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Sich selbst verleugnen. Das heißt eigentlich so viel wie meine eigenen Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Pläne, meine Ziele, die haben keine Bedeutung. Die lege ich beiseite. Okay, nun glaube ich, gab es bei dieser Stelle da auch manche Missverständnisse in der Vergangenheit, vielleicht sogar bis heute, dass Christen gedacht haben, sich selbst verleugnen heißt, ich darf überhaupt gar keinen eigenen Willen mehr haben. Mit meiner Bekehrung gebe ich sozusagen meine Wünsche, meine Träume, meine Ideen, meine Pläne an der Garderobe ab. Und jetzt zählt nur noch Gottes Wille. Dann wären wir aber Christen willenlose Wesen. Und wenn ich in der Bibel weiterlese, dann lese, dass Gott uns Menschen als Gegenüber geschaffen hat, als Ebenbilder. Und er hat uns mit einem eigenen Willen ausgestattet und mit Fähigkeiten. Und ihm ist es wichtig, auch unsere Bedürfnisse und unseren eigenen Willen, unsere Entscheidungen ernst zu nehmen. Selbst wenn jemand sich gegen ihn entscheidet, akzeptiert er das und nimmt das ernst. Von daher kann es nicht ganz so gemeint sein, dass wir willenlose Wesen werden sollen mit der Bekehrung. Nun ist da dieser andere Teil da, sein Kreuz auf sich nehmen. Da ist genauso die Frage, was bedeutet das eigentlich? Damals war das so, dass zum Tode Verurteilte mussten ihr Hinrichtungsinstrument selber tragen. Also zum Beispiel, wer eben damals gekreuzigt worden ist, musste sein Kreuz selber tragen. Das hat zur Zeremonie gehört, das war so ein Symbol, der wird jetzt sterben und das ist jetzt sein Urteil. Bei Jesus lesen wir das, wie er selber sein Kreuz tragen musste am Karfreitag. Und irgendwann konnte er es nicht mehr tragen und dann haben sie da den Simon von Kyrene geholt, der hat es dann für ihn getragen. Das heißt, sein Kreuz auf sich nehmen und tragen, das war nichts Schönes. Das war einfach eine sehr schwierige Situation. Und es kann passieren, dass einem im Leben Situationen passieren, die schwierig sind, herausfordernd. Und zwar gerade für mich als Christ, die ich vielleicht so nicht habe, wenn ich kein Christ bin. Zum Beispiel in der Familie kann es sein, dass es Differenzen gibt, weil ich an Gott glaube. Und vielleicht meine Eltern nicht oder meine Kinder so nicht. Und dann kann es sein, dass es da Spannungen gibt. Und dass mir das Mühe macht. Das wäre nicht, wenn wir geistlich auf einer Wellenlänge wären. Aber genau dadurch, dass es da Differenzen gibt, kann es sein, dass es schwierige Situationen gibt. Und dann fühlt sich das vielleicht manchmal an wie so ein bisschen Kreuztragen. Oder dass vielleicht jemand mit mir nicht befreundet sein will, weil ich fromm bin und weil ich in eine Viva-Kirche gehe. Den Fall gibt es vielleicht nicht so oft, aber kann ja auch sein. Und jetzt muss man sich vor Augen malen, das sind jetzt Situationen, okay, die sind jetzt nicht ganz so schön vielleicht, aber es gibt noch Schlimmeres. Wenn wir so auf die Welt sehen, wie Christen unter Verfolgung leiden, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Da würde ich sagen, wir können eigentlich dankbar sein, dass wir einen relativ preisgünstigen Glauben haben. Andere Christen auf dieser Welt zahlen einen viel höheren Preis. Und die verstehen noch viel mehr, was das heißt, Kreuz tragen. Aber Jesus hat damals schon gesagt, das kann passieren. Es muss nicht, aber es kann passieren. Und die Frage ist, bist du dazu bereit? Was darf dich eigentlich dein Glaube kosten? Wenn du mir nachfolgen willst, wenn du mit mir zusammen sein willst, hey, was darf es dich kosten? Oder wozu bist du bereit? Das ist eigentlich eine Frage, muss man sich schon hin und wieder mal stellen. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Und der Punkt, um den es eigentlich hier in diesem einen Vers geht, ist die Frage, und die steht nämlich so dahinter, wer hat eigentlich das Sagen in deinem Leben? Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben, sozusagen? Das ist eigentlich die Frage, die Jesus hier indirekt stellt. Jetzt sehen wir uns ein bisschen um in unserer Gesellschaft und merken, Selbstverleugnung, das kommt quasi nicht vor, das gibt es nicht. Sondern eher das Gegenteil, Selbstverwirklichung, das ist im Trend. Es geht um mich, es geht um meine Bedürfnisse. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Egoismus ist eigentlich inzwischen gesellschaftsfähig geworden. So könnte man es vielleicht sagen. Es geht darum, was habe ich für Vorteile, was hab ich für Wünsche. Und die sind der Maßstab. Hauptsache, es stimmt für mich. Was mit den anderen ist eigentlich egal. Hauptsache für mich. In welchem Geschlecht ich mich wohlfühle, das ist entscheidend. Da haben die anderen nichts zu sagen. Es geht um mich. Also wir können ja viele Beispiele machen. Es geht eigentlich immer ich. Das ist gesellschaftsfähig geworden. Egoismus hoch im Trend. Nun sagt Jesus, nein, wenn du mir nachfolgen willst, dann geht es nicht um dich. Es geht zuallererst mal nicht um dich. Und ich finde, das ist, sagen wir mal, eine klare Aussage in diesem Vers. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Es geht nicht zuerst um dich, wenn du mir nachfolgen willst. Wir alle haben ja ein äußeres Leben. Gell? Also wir haben eine Familie, wir haben einen Job, eine Schule, wir haben einen Freundeskreis, wir haben ein Hobby, so, da sind wir irgendwo alle drin. Aber wir haben auch ein inneres Leben. Und wenn ich mich dazu entscheide, dass Jesus in mein Leben kommen soll, dann sage ich, Jesus, ich überlasse dir den Chefsessel in meinem Leben oder den Thron. Komm du in mein Leben, nimm du da diesen Thron ein, den ich bisher besetzt habe, da darfst du dich hinsetzen. Und du darfst mir sagen, was dran ist. Das ist eine Entscheidung, die muss ich treffen. Man nennt das ja auch Bekehrung. Und die muss ich mir gut überlegen. Aber wenn ich das mache, merke ich, wie Gott in mein Leben kommt, wie Jesus da einzieht, wie er den Platz da einnimmt. Und weil er der König jetzt ist in meinem inneren Leben, da breitet sich da das Reich Gottes aus, weil er ist der König von seinem Reich, Reich Gottes, und so breitet sich das auch in meinem Leben aus. Und in diesem Reich, da gelten aber auch Gottes Maßstäbe und es gelten seine Werte und es gelten seine Regeln. Und auch dazu muss ich bereit sein und sagen, ja, ich will gerne, dass die auch in meinem inneren Leben gelten. Wenn ich das mache, wenn ich diese eine wichtige Entscheidung treffe im Leben, dann merke ich gleichzeitig, wenn dieser König den Thron in meinem Leben einnimmt, dass da gleichzeitig Freude einzieht, dass da Frieden einzieht und sich ausbreitet, dass da Vergebung passiert, dass da Dinge heil werden. Das bewirkt dieser König aller Könige, wenn er auch der König in meinem Leben wird. Das ist eigentlich was Wunderbares. Das ist genau das, was unser Christsein ausmacht. Jetzt merke ich aber auch, dass es einen Konkurrenzkampf gibt zwischen meinem eigenen Ich und zwischen diesem König um genau diesen Thron. Ja, ich habe mal gesagt, sei du der König auf meinem Thron, sei du der Chef in meinem Leben. Und dann gibt es Situationen in meinem Alltag, da sage ich, stopp, Moment. Da, bei dieser Frage, zum Beispiel in meiner Beziehung, da bin ich hier der Chef. Da setze ich die Krone auf und ich sage, mit wem ich zusammen bin und in welcher Form ich zusammen bin, da hast du mir nichts zu sagen. Wisst ihr, was Jesus macht? Er drängt sich nicht um diesen Thron, sondern ganz dezent stellt er sich beiseite. Er ist nicht weg, aber er ist nicht mehr der Mittelpunkt. Und da steht er höflich an der Seite und lässt mich machen. Jetzt kann es sein, dass meine eigene Entscheidung vielleicht nicht so die beste Entscheidung war, dass ich das vielleicht erst im Nachhinein merke und denke, okay, hätte ich vielleicht auch an der Stelle den König in meinem Leben regieren lassen. Vielleicht wäre es besser gekommen. Es könnte sein, dass ich vielleicht spüre, in meinem Leben fehlt irgendwie der Segen. Oder ich habe nicht so in dem Maß die Beziehung zu ihm, wie ich es gerne hätte. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich an einzelnen Stellen in meinem Leben selber regiere und den König beiseite gestellt habe. Wenn ich aber auch da eine Entscheidung treffe und sage, okay, Jesus, eigentlich habe ich gern manchmal selber die Dinge in der Hand, aber ich glaube, es ist besser, wenn du das machst. Nimm den Platz ein. Auch in diesem und in diesem und diesem Punkt werde ich merken, wie genau dieser Friede sich immer mehr ausbreitet. Wie der Segen mehr fließen kann. Und das ist genau das, was Jesus in unserem Leben bewirken will. Er will uns Gutes tun. Er will als König, als Chef, will er uns zum Guten führen. Und ich erleide keinen Verlust, sondern es ist ein großer Gewinn für mich, wenn ich ihm wirklich den Platz ganz überlasse. Dieser Konkurrenzkampf, wer hat das Sagen oder um wen geht es im Leben, das ist schon eine ganz alte Geschichte. Das lesen wir schon am Anfang der Bibel. Adam und Eva, die haben auch diesem König nicht ganz vertraut. Und die haben ihr eigenes Ich auf den Thron gesetzt, wenn man es genau nimmt. Gell? Die haben gesagt, na, Jesus, also Gott, es ist ja nett, dass du uns hier in so einen wunderbaren Garten gesetzt hast. Du bist schon unser König, aber wir entscheiden jetzt mal selber. So ganz vertrauen wir dir nicht. Und bumm, ist da eine sehr, sehr schlimme Sache passiert. Oder Turmbau zu Babel, genau dasselbe. Die Menschen, denen geht es eigentlich nur um sich. Dass sie irgendwie groß werden, dass sie berühmt werden und bekannt. Und was passiert? Es geht schief. Ihr Vorhaben gelingt nicht. Könnte man die Bibel jetzt ein bisschen durchgehen? Ist immer wieder dieselbe Spannung, gell, oder dieselbe Herausforderung in jeder Generation. Es gibt immer so einen Streitpunkt um den Thron. Und jetzt heißt eben Selbstverleugnung nicht, ich bin ein willenloses kleines Würmchen, sondern Selbstverleugnung ist eigentlich was ganz, ganz Positives, wenn man es richtig versteht. Selbstverleugnung heißt nämlich, dass ich mich mit meinem ganzen Leben diesem König anvertraue. Er unterdrückt mich nicht, sondern er liebt mich. Und in seiner Gegenwart kann ich aufblühen. Wie gesagt, dort werden Dinge heil und da werden Dinge geordnet. Es gibt, wenn wir ehrlich sind, so manche Verwirrungen in unserer Zeit. Aber er hat den Durchblick und er hilft auch mir, dass ich den Durchblick behalte. Selbstverleugnung heißt, ich überlasse nicht nur Jesus den Thron in meinem Leben, sondern ich lasse mich auch verändern, Stück für Stück. Und merke dabei, wie gut das wird. Er macht Gutes aus unserem Leben, aus deinem und aus meinem, weil er nämlich ein guter König ist. Und das alles, das hat mit Hingabe zu tun, mit Hingabe. Jesus macht in diesem Vers deutlich, er hat den Anspruch, dass wir, dass du und ich, uns ihm ganz hingeben, den Platz ganz freiräumen. Aber wie gesagt, du verlierst nicht, sondern du gewinnst. Und je mehr du dich ihm hingibst, desto mehr breitet sich das Reich Gottes in deinem und in meinem Leben aus und in unserer Umgebung und in unserer Gemeinde und in unserer Familie und in unserem Freundeskreis oder wo auch immer. Da wirkt plötzlich was nach außen. Hast du Sehnsucht danach, dass er, Jesus, immer mehr Raum in deinem Leben einnimmt? Dann sag ihm das doch. Dann bitte ihn doch drum und sag, komm du, nimm du den Thron ganz ein in meinem Leben. Und du weißt die Punkte, wo ich immer wieder mal mich hier reindränge, gell, und dich beiseite schieb. Du weißt die. Ich möchte dir das überlassen. Und dann lass doch los, die Dinge. Und vertrau einfach, dass er es gut macht, dass er es besser macht als du selber. Leg die Sachen vor seinen Thron. Sag, hier bin ich. Du bist der Herr. Ich lade euch ein, dass wir jetzt noch so ein paar Minuten Zeit haben, miteinander zu reden. Das machen wir jetzt nicht so oft, aber heute würde ich das gerne mal wieder machen. Dass so wie wir sitzen, vielleicht so mal drei oder vier, ein bisschen in der Ecke, dass wir über zwei Fragen nachdenken zusammen. Und zwar, was bedeutet es, dass Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt? Und die zweite Frage, was hindert dich, Jesus den Thron ganz frei zu geben? Zweite Frage ist natürlich ein bisschen persönlicher, das ist schon klar. Aber trotzdem wäre es schön, wenn wir über diese beiden Fragen mal kurz ein bisschen austauschen würden. Wer sich nicht traut, muss auch nichts sagen. Aber natürlich ist es gut, wenn wir ein bisschen reden könnten. Lad euch ein, dass wir jetzt noch vielleicht so 4-5 Minuten Zeit nehmen und ein bisschen genau über die beiden Fragen reden. Genau. Ihr dürft direkt anfangen.